Hallo, meine Lieben. Heute ist es wieder Zeit für unsere vergessenen Märchen. Wie immer habe ich drei für euch rausgesucht. So langsam bewegen wir uns Richtung Sommer und wir machen das mit den vergessenen Märchen natürlich auch schon eine ganze Weile. Deswegen wollte ich mal fragen bei euch, wie möchtet ihr in Zukunft die Freitage weitergestalten? Sollen wir weitermachen mit den vergessenen Märchen und den vergessenen Geschichten? Oder sagt ihr, im Sommer habt ihr eigentlich lieber eine andere Art von Hörbücher? Ich weiß, dass YouTube Märchen vor allen Dingen im Herbst und im Winter richtig schön promotet, aber wir lassen uns ja von YouTube nicht vorschreiben, was wir hören. Und deswegen wollte ich mich einfach mal bei euch erkundigen, was ihr denn dazu denkt. Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen und dann schauen wir einfach mal, wie wir die Zukunft am Freitag weitergestalten. Und jetzt würde ich sagen, lehnt euch zurück, macht's euch richtig schön bequem und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Das Silberkindchen. Am Strande der Ostsee, in der alten See- und Handelsstadt Danzig, war schon seit langer Zeit ein munteres, freundliches Kind gesehen worden, mit blondem Haar und blauen Augen. Es trug ein blaues Kleid mit Silber besetzt und ein Silberband im Haar. Deshalb wurde es von den Leuten umher allgemein das Silberkindchen genannt. Wo irgendein paar Menschen sich recht von Herzen lieb hatten, zu dem trat es gern heran, sprach mit ihm, sang ihm hübsche Lieder vor und machte ihm Freude, wo es nur konnte. Keiner wusste, wem das kleine Wesen gehörte, aber es fragte auch niemand mehr danach. Auch daran hatte sich schon jeder gewöhnt, dass das Kind immer eine silberne Lilie und ein Körbchen in der Hand trug. Die Leute meinten, das ist nun einmal so, was soll man sich darüber den Kopf zerbrechen? Das Silberkindchen war aber auch nicht gewöhnlicher Art. Es steckte etwas ganz Besonderes dahinter. Nicht nur mit Menschen ließ es sich ein. Es verstand auch die Sprache des Meeres, der Sterne, der Silberpappeln, der Erdmännchen und all dessen, was in der Welt einen klaren Silberschein hat oder mit dem Silber in Berührung kommt. Daher nannten es manche auch das Silberelfchen. Als nun wieder einmal der Frühling nahte, der April vor der Tür war, sah man das Kindchen in ganz besonderer Unruhe. Während es sonst einem jedem freundlich Rede stand, der es nur ansprach, rief es jetzt jedem zu:
»Hab keine Zeit, kann nimmer ruhen, hab viel zu schaffen, hab viel zu tun.«
Zu derselben Zeit hielt sich auch zufällig in Danzig ein Poet auf, der zugleich von Profession ein Maler war. Und, wie ihr wohl wissen werdet, haben Poeten und Maler die absonderliche Gabe, Dinge herauszubekommen, die sonst kein anderer Mensch, nicht einmal die allergeheimste Polizei, aufzuspüren pflegt. Wie der Poet von dem Silberkindchen hört, denkt er bei sich,
»Dem musst du auf die Spur kommen, sonst bist du nicht wert, dass die Leute dich einen Dichter und Maler nennen.«
»Also richtig. Was hat er zu tun?« Er geht schnell zu seinem Koffer, holt seine poetische Nebelkappe hervor und setzt sie auf, hängt sein Überall- und Nirgendsmantel um und fort durch die Stadt, bis er das Silberkindchen entdeckt, wie es eben über den Holzmarkt dem Hohen Tore zuschreitet. Weil er aber durch seine Poetenkappe unsichtbar war, so konnte das Kind ihn nicht sehen und merkte daher gar nicht, dass es einen so körperlichen Schatten hinter sich hatte. Wie sie nun beide aus der Stadt und dem Menschengewühle heraus sind und das Kind sich allein glaubt, entfaltet es plötzlich an den Schultern ein paar zarte Schmetterlingsflügel und fängt an zu fliegen. Aber mein Malerpoet mit seinem Überall- und Nirgendsmantel fliegt ebenso gut. Und so geht's fort, immer mit dem Wind um die Wette, über die große Lindenallee fort, über Fluren und Wälder, bis zum Adlershorst, wo die grünen Kiefern ihre Wurzeln in den Wellen der Ostsee baden. Da saß auf einem großen Granitblock ein anderes Kind, von frischen, fröhlichen Mienen, mit Blumen bekränzt. Und das war der Frühling. Es hatte einen Sonnenstrahl in der Hand und ließ damit Schneeglöckchen und Primeln um sich her aus der Erde wachsen. Und wie Silberelfchen das Kind sieht, lässt es sich aus der Luft zu ihm nieder, berührt es leise an der Schulter und spricht zu ihm,
»Frühling, kannst du mir Blumen schaffen, die sich für mich schicken?«
Und gerade bei diesen Worten ist der Malerpoet schnell bei der Hand gewesen und hat im Fluge ein Bild von den beiden und von sich selber aufgezeichnet. Wie nun das Silberkindchen den Frühling um Blumen bittet, nimmt dieses seinen Kranz vom Kopfe und will ihm dem Elfchen geben. Das aber weiset die Blumen ab und spricht,
»Nein, nein, deine Blumen vergehen, wenn Stürme wehen. Die Blumen, die ich mein, müssen echter sein. In Feuer und Wasser als echt sich bewähren, in Sonne und Mond so recht sich verklären.«
Da merkte der Frühling erst, mit wem er es zu tun hatte, und sprach,
»Komm, ich will dich hinführen, wo du Blumen findest, die für dich sich schicken.«
Und so nahm er das Silberkindchen bei der Hand und zog mit ihm fort durch den Kiefernwald, bis sie zu einer großen Grotte kam, am Ufer des Meeres. In der Grotte saßen drei holde Seejungfrauen. Die hatten sich silberne Blumen aus der Tiefe des Meeres heraufgeholt, dorther, wo keine Stürme wehen, die Sonne nichts mehr verbrennt und der Winter nichts zu Eis gefrieren lässt. Sie banden schöne Gewinde, Kränze und Sträuße aus den Blumen und sangen dabei wunderbare Melodien. Wie freuten sie sich, als sie die beiden fröhlichen Kinder sahen. Ehe Silberkindchen sie noch gebeten, wussten sie schon sein Begehren, denn es waren gar weise Jungfrauen. Alsbald reichten sie ihm daher die silbernen Kränze und Blumen genauso, wie das Kind es sich wünschte. Aber auch der Malerpoet war von seinem Mantel schon dahergetragen und sah und hörte alles mit an. Nachdem Silberkindchen Kranz und Strauß in sein Körbchen getan, dankte es den Seejungfrauen mit freundlichen Blicken und nahm vom Frühling Abschied. Es wollte wieder nach der Stadt fliegen, um sich dort noch manch andere Dinge zu holen. Schnell erhob es seine Flügel und flog den Weg, den es gekommen, zurück, und der Poet ihm immer nach, bis mitten in die Stadt, wo sie sich endlich in der Goldschmiedegasse niederließen. Da zog das Silberelfchen seine Flügel ein und ging, wie jedes andere Kind, nicht durchs Schlüsselloch, sondern durch die Tür eines Hauses und durch Hausflur, Gang und Hof, bis es in die Werkstätte eines Goldschmiedes eintrat. Wer aber noch nicht zu Hause war, das war der Meister Goldschmied und die Frau Meisterin. Nur ihre zwei Kinderchen saßen an der Erde und besahen ein silbernes Bilderbuch. Das Elfchen nahte sich ihnen, ohne dass sie es merkten, und guckte ihnen über die Schulter in das Buch. Wie da die Kinder eben an einem Bilde sich erfreuten, auf welchem ein geflügeltes Elfchen abgebildet war, sprach eins von ihnen,
»Ach, wer das doch einmal wirklich sein könnte!«
Da rief das Silberkind hinter ihrem Rücken,
»Seht euch um!«
Und wie sie es taten, siehe da, da stand das, was sie eben gewünscht hatten, leibhaftig vor ihnen. Schnell zeichnete der Maler das liebliche Bild. Und bald darauf kam auch der Goldschmied mit seiner Frau und dem Gesellen nach Hause. Kaum waren sie in die Werkstätte getreten, so hüpfte das Silberkind wie zu einem alten Bekannten zum Meister heran und sprach,
»Du, Alter, gib mir zwei silberne Ringe.«
»Hast du denn noch Geld?«
fragte es der Goldschmied.
»Nein«,
antwortete das Kind,
»aber ihr sollt später tausendfach dafür bezahlt werden.«
Da sprach die Frau Meisterin leise zu ihrem Manne:
»Mann, du wirst dir doch die Ringe nicht geben. Die Sache kommt mir verdächtig vor.«
Diese Worte hatte das Kind aber gehört und rief:
»Wenn ihr mir nicht glaubt, so seht in meine Augen.«
Und als die Leute das taten, sprachen sie:
»Wir trauen dir. Deine Augen sind klar und rein wie das Silber und wie die Treue selbst. Du kannst und wirst uns nicht belügen.«
Sogleich holte der Silberschmied zwei silberne Ringe und gab sie dem Kinde. Das probierte sie auf seinem eigenen kleinen Fingerchen, und alle, die in der Stube waren, konnten nicht genug das seltsame Kind anstaunen und mussten ihm Zutrauen schenken, sie mochten wollen oder nicht. Der Maler zeichnete auch dies in sein Skizzenbuch. Auch die Ringe legte das Elfchen in sein Körbchen. Ehe es aber Abschied nahm, bat es den Goldschmied, er solle ihm doch sagen, wer seinen Kindern das silberne Buch geschenkt habe. Der Meister wollte erst nicht recht mit der Sprache heraus, zuletzt aber fasste er sich ein Herz, nahm das Elfchen auf die Seite und sprach leise, damit der Gesell es nicht hörte:
»Ich weiß, du wirst mich nicht verraten. Ich stehe mit Erdgeistern und Gnomen im Inneren der Erde im Verkehr. Die schaffen mir mein Silber und lieben mich und meine Kinder und schenken ihnen dann bald hier, bald da etwas.«
»Schön, schön«, sagte Silberelfchen. »Führ mich zu ihnen hin.«
»Das darf und kann ich selber nicht tun«,
antwortete der Goldschmied.
»Aber mein kleiner Junge da, das ist der Liebling der Gnomen, weil er so hübsch mit ihnen zu spielen versteht, der soll dich zu ihnen führen.«
»So macht nur schnell«,
sprach Silberelfchen. Der kleine Goldschmiedjunge aber holte sein Laternchen herbei und ließ es sich von der Mutter anzünden. Dann fasste er das Elfchen bei der Hand und stieg mit ihm hinunter in den Keller. Da hob er eine kleine Falltür auf und rief in die Tiefe hinunter:
»Rumpelstelzchen, Koboldchen, schick mir deinen Eimer herauf. Ich bring euch hier einen Spielkameraden.«
Sogleich kam auch ein großer Eimer heraufgerasselt. Da setzten die beiden Kinder sich hinein und fuhren mit ihm in die Tiefe, wohl 1000 und mehr Fuß hinunter. Dann ging es wieder seitwärts, die Kreuz und die Quere, bis sie in einer großen, schimmernden Höhle ankam. Da saß der alte Berggeist auf seinem flimmernden Thron, und um ihn her hämmerten und klopften und scharrten und karrten seine Kobolde und Gnomen, groß und klein. Die liefen nun sogleich herbei und hoben die Kinderchen aus dem Eimer. Dann stellten sie Silberkindchen auf einen Felsblock, und alle Erdmännchen machten nun ihren Hokuspokus und tanzten in großen Freuden um den Block herum, während das kleine Goldschmiedejüngelchen sich ruhig neben den Thron des Erdgeistes stellte und mit Vergnügen ihn zusah. Nachdem das so eine Zeit lang gedauert, trat Rumpelstelzchen, einer der Hauptkobolde, aus dem Kreise hervor, kniete vor dem Silberkindchen hin, reichte ihm einen fein geschliffenen silbernen Spiegel dar und sprach:
»Wir wissen dein Begehr. Du willst den Zauberspiegel. Glück auf, ich bring ihn hier. Kommt eben aus dem Tiegel. Er ist so hell und blank und rein. Er ist der treue Widerschein. Und schaust du selber da hinein, dein Bild wird in dem Spiegel sein.«
Mit diesen Worten hielt der Kobold dem Silberkindchen den Spiegel der Treue hin. Mit genauer Not kam der Maler noch eben dazu, als der Tanz zu Ende ging, denn der Zaubermantel hatte in dem engen Schachte nicht zum Fliegen kommen können.
Darum hatte der arme Mann darin förmlich herunterrutschen müssen, wie ein Schornsteinfeger in einem Schornsteine. Als das Silberkind den Spiegel erblickt und sieht, wie sein eigenes Bild vom Hineinschauen sich fest darin abdrückt, spricht es voll Freuden.
»Das ist der Spiegel, den ich gesucht. Es ist der Spiegel der Treue. Nun habe ich alles, was ich brauche. Schönen Dank!«
Und schnell nimmt es den Spiegel, tut ihn in sein Körbchen und steigt wieder mit dem kleinen Goldschmiedejungen in den großen Eimer, der dann auch ganz gemächlich mit ihm wieder zur Erde heraufrasselt. Aber auch der Malerpoet hatte sich vorgesehen. Er hatte, als der Eimer sich erhob, schnell an den Bügel sich festgeklammert. Und so kamen alle drei wieder glücklich an die Oberfläche der Erde, wo sie in dem Keller des Goldschmieds ausstiegen. Natürlich führte sie ihr Weg auch wieder durch die Werkstätte. Und als das Silberkind da an der Schwarzwälder Uhr vorüberging, erschrak es nicht wenig. Es sah, dass der Zeiger der Uhr bereits auf die 8. Abendstunde wies. Schnell sprang das Elfchen daher hinaus, über Hof und Gang und Hausflur auf die Straße, breitete die Flügel aus und flog mit Windesschnelle einer entfernten Gasse zu. In dem Haus, vor dem es sich niederließ, feierte ein würdiges Ehepaar, das die treueste Liebe verband, sein 25-jähriges Hochzeitsfest. Das wusste das Kind. Schnell trat es in das Haus und fuhr das Jubelbrautpaar hin und reichte ihm mit freundlichen Worten die schönen Gaben. Den Silberkranz und Silberstrauß und die Ringe und den Zauberspiegel. Als Lohn der Treue, die sich wie das Silber im Feuer bewährt und in der Sonne verklärt. Die Glücklichen empfingen voller Freude die seltenen Geschenke. Sie betrachteten alles staunend und bewundernd, doch als sie es dem Kinde danken wollten, da war es verschwunden. Der Malerpoet aber legte zu Hause seine poetische Nebelkappe und seinen malerischen Überall- und Nirgendsmantel vergnügt in den Koffer. Da ruht beides, bis er wieder einmal Verborgenes erforscht und erzählt und zeigt, was kein anderer sieht und weiß. Der Schlangenkönig. Schlangenkönig wohnte auf einer fernen Insel in der Ostsee, die gen Dänemark liegt, und er hatte dort sein Schloss. Dieses Schloss aber lag wieder in einer kleinen Insel, die in der großen Insel steckte, wie der Krämer die kleinen Schachteln in die großen steckt. Dieses Inselchen lag in einem großen Landsee. Da hatte der Schlangenkönig sein Schloss unter einem Hügel in der Erde gebaut, und es war sehr schön darin und schimmerte und funkelte von Silber und Gold und Edelstein, und es hatte die allerprächtigsten Gemächer. Darin saß der Schlangenkönig, ein armer, verwandelter Prinz, und wartete auf seine Erlösung. Er war aber verwandelt wegen seiner Eitelkeit. Denn er war ein wunderschöner Prinz gewesen und hatte viele schöne Prinzessinnen und Königinnen und Kaiserinnen mit seiner Schönheit gelockt. Aber keine geliebt, sondern alle mit wankelmütigem Herzen verlassen. Deswegen war er zur Strafe verwandelt worden, damit er auch versuchte, was es heißt, keine Liebe zu finden. Und er mag nun wohl als Schlangenkönig kriechen müssen, bis an den jüngsten Tag. Weil er nämlich so viele arme Prinzessinnen betrogen hat, die er sitzen ließ und weiterging, so hat ihn die Strafe getroffen. Und das Wort ist zu ihm gesprochen, sei der Schlangenkönig und krieche als Schlangenkönig und iss Erde und sauge Gift aus Wurzeln und Kräutern und sei den Menschen ein Abscheu und den Tieren ein Grauen. Bis ein unschuldiges junges Blut sich über dich erbarmt und mit dir zu Bett geht und dich ohne Grausen küsst.
Das merke dir aber. Wirst du dieser wieder ungetreu? Dann wirst du auf ewig in das tiefste höllische Feuer hinabgestoßen. Schlangenkönig hatte aber bei seiner Verwandlung ganz die Farbe des Kleides behalten, das er trug, weil er noch Prinz war. Er trug nämlich einen grün und gelb gestreiften seidenen Rock. Und jetzt schleicht er als eine schön grün und gelb gestreifte Schlange umher, mit seiner goldenen Krone auf dem Kopf. Man pfeift und zischelt wie eine Schlange. Aber sprechen kann er nicht. Nur sind gewisse Tage im Jahre, wo er singen darf. Und da singt er mit einer so wunderschönen und süßen Stimme, dass er schon manches arme Kind verlockt hat, mit ihm zu gehen in sein Schloss. Aber noch hat er keine einzige gefunden, die ihn hat küssen wollen. Die aber mit ihm gegangen sind, müssen in seinem Schlosse sitzen, bis er eine findet, die es über das Herz bringen kann, ihn in Liebe zu küssen. Die das tut, das wird die Königin, und all die anderen, die er hineingelockt hat, werden ihre Dienerin. Und auf diese Weise allein können sie aus dem Schlosse erlöset werden. Nicht weit von dem See, wo Schlangenkönigs Schloss auf der Insel lag, lag ein Dorf. Das hieß Torstorp. Die Wiesen und Weiden dieses Dorfes liefen bis an den See hinab. Und da trieben die Kinder des Dorfes ihre Kühe hin und hüteten sie daselbst. Unter diesen Hirtenkindern waren zwei, die hatten einander sehr lieb und trieben ihre Herden fast immer zusammen. Es war eine kleine Dirne, die hieß Margarete, und ein Knabe, der hieß Jakob. Margarete war 14 Jahre alt und Jakob 16. Sie waren beide beinahe erwachsen, aber unschuldig wie die kleinen Kinder und wussten nicht, warum sie einander so lieb hatten. Aber dass sie sich über alles liebten, das ist wahr. Diese und die anderen Knaben und Mädchen, welche dort das Vieh hüteten, hatten Schlangenkönig oft laufen sehen und mochten ihn gern. Denn er war sehr bunt und schön, und seine Krone funkelte auf das Allerschönste. Der Schelm kam oft durch den See geschwommen und ringelte sich im Grase herum und wand seinen schönen, schlanken Leib um die Bäume und Büsche, dass die Kinder seinen Spielen zusahen und ihre Freude daran hatten. Aber ganz nah kamen sie ihm nicht, denn sie hatten doch ein Grauen vor ihm, weil er Schlangengestalt trug, obgleich sie wussten, dass er nicht biss und keinem was zuleide tat. Die Kinder hatten noch nie einen Gesang von ihm gehört, obgleich die Rede ging, der Schlangenkönig könne singen und habe schon manche schöne Dirne verlockt, die nun in seinem Schlosse sitzen und weinen müsse. Sondern vor ihnen hatte er immer nur gezischelt, wie andere Schlangen es tun. Er durfte ja auch nicht alle Tage singen, und außerdem war er viel zu klug, als dass er sich in Gesellschaft hätte merken lassen, dass er singen konnte. Denn da konnte sie mir zu nichts helfen. Nein, wenn seine Singtage waren und wenn er dann ein hübsches Kind allein belauschen konnte, dann ließ er erst seine Stimme ertönen und brachte es gewöhnlich mit weg. Eines Tages saß Jakob mit seiner Margarete hinter einem grünen Busche und die beiden Kinder erzählten sich Geschichten und ihre Kühe grasten vor ihnen. Die anderen Hirten hatten aber weiter abwärts getrieben. Da kam eine Botschaft, dass Jakob geschwinde zu Hause musste. Er küsste seine liebe Margarete und sagte, »Margarete, gib derweile auch auf meine Kühe Acht, bis ich wiederkomme. Und kommt der Schlangenkönig etwa, so bleibe beileibe nicht allein, sondern treibe nur geschwinde zu den anderen Hirten hin. Er könnte dich wegsingen, denn der Schelm soll es in der Stimme haben.« Sie versprach es, aber rief dem weglaufenden Burschen lachend nach, »Ach, das ist doch nur eine Fabel mit dem Singen des Schlangenkönigs. Er kann ja nicht einmal sprechen. Der soll mich nicht wegsingen.« Jakob war kaum 100 Schritte fort. So kam der Schlangenkönig über den See geschwommen und ringelte sich dann in den allerlustigsten Kreisen über die Wiesen hin und machte so viele niedliche Schlingungen und Windungen und richtete sein Köpfchen mit der goldenen Krone so lieblich lächelnd und so hell guckend auf, dass die kleine Margarete recht ihre Freude daran hatte. Und ihr Versprechen, das sie Jakob getan, auch ganz und gar vergaß. Und Schlangenkönig ringelte sich immer näher heran und kroch auf einen grünen Baum, der vor Margareten stand, und schaukelte sich einige Minuten in seinen Zweigen herum und sang dann mit der allersüßesten und beweglichsten Stimme, als hätten 100.000 Frühlingsnachtigallen zugleich geschlagen, und Margarete konnte nun nicht mehr von der Stelle, und sie musste ihm zuhören. Sie saß, als wenn sie festgezaubert war, wiewohl sie an ihres Jakobs Worte dachte. Er sang ihr aber diesen Gesang, den sie des Schlangenkönigs Brautlied nennen, und womit er schon manche zarte Jungfrau in sein Schloss gelockt hatte.
Komm, schönes Jungfräulein, schlafe bei mir. Ich hab ein Goldringlein, das schenk ich dir. Ich hab ein Goldkämmerlein, das ist für dich. Ich hab ein Goldwiegelein, drin wieg ich dich. Komm, schönes Jungfräulein, schlafe bei mir. Süßen und kühlen Wein trinkst du bei mir. Zucker heißt hier das Brot, Fleisch Marzipan. Äpfelchen rosenrot beißet dein Zahn. Komm, schönes Jungfräulein, schlafe bei mir. Dienerin hübsch und fein warten der Tür. Kammerfrauen ohne Zahl stehen am Bett, das in dem goldenen Saal hochzeitlich steht. Komm, schönes Jungfräulein, schlafe bei mir. Zieh in mein Schloss mit ein, treu bin ich dir. Heißer wie fliegt zum Tanz, lustig der Strich. Du trägst den Hochzeitskranz, Bräutigam bin ich.
Schlangenkönig hatte ausgesungen, blinzelte freundlich auf das Mägdlein herab, kam dann herunter, schlug im Grase einige Ringelein um das Kind und sang gar leise und leidig, »Komm mit, komm mit!« Und Margarete kam mit. Aber kaum war sie 10 Schritte mit Schlangenkönig gegangen, so bedachte sie sich und wollte zurückfliehen. Aber es war zu spät, sie war nun in Schlangenkönigs Gewalt. Er umzingelte sie und trug sie über die Wiese mit hinweg und umsonst schrie sie, »Jakob, Jakob, hilf mir, hilf mir!« und den anderen Hirten zu. Aber weder Jakob noch die Hirten waren da, und Schlangenkönig kehrte sich an ihr Geschrei nicht und rollte geschwinder als der Blitz mit ihr davon und schwamm durch den See. Als Schlangenkönig sie über das Wasser nach der Insel hinübergetragen hatte, war plötzlich verschwunden. Die kleine Margarete aber war vor Angst ohnmächtig geworden und wusste gar nicht, wie sie über den See gekommen war.
Das war aber das Sonderbarste, dass auch kein Tröpflein Wasser sich an ihre Locken und Kleider gehängt hatte, noch durchgedrungen war. Sie war ganz trocken auf die kleine Insel gekommen. Und als sie sich nun wieder besinnen konnte, da befand sie sich in einem wunderschönen Garten voll der allerlustigsten Bäume und buntesten Blumen. Und es war alles, wie das Lied gesungen hatte. An allen Zweigen hingen Zucker und Marzipan und rosenrote Äpfel. Und durch den Garten floss ein tiefer Bach von Milch und Quellen süßen Weines sprudelten aus dem Hügel. Das Schloss aber unter dem Hügel war noch viel schöner, als Schlangenkönigs Brautgesang es beschrieben hatte. Und es waren so prächtige und funkelnde Kammern und Gemächer darin, dass kein Mensch die Herrlichkeit schildern könnte. Und wenn man ihm auch ewige Zeit gäbe, die schönsten Worte zu suchen, womit er es beschreiben und ausmalen wollte, kriegte es doch nicht fertig. Und als Margarete vor dem Schlosse erschien, siehe, da waren flugs wohl 100 Dienerinnen zur Stelle, welche Kerzen und Lampen trugen. Diese führten sie in einen hohen Marmorsaal, der mit Gold und Silber und Edelstein verziert war, und zogen ihr goldene und silberne Kleider an und setzten ihr eine goldene Krone auf den Kopf und nannten sie Königin und Herrin und sprangen dienend um sie herum und brachten ihr alles, was sie nur verlangte. Diese Dienerinnen waren alle jung und trugen schneeweiße Kleider und grüne Kränzlein im Haar und sahen die meisten mehr traurig als fröhlich aus. Und als es dunkelte und gegen die Nacht ging, kamen wieder andere Jungfrauen und führten Margareten in ein Kämmerlein, das blitzte und funkelte wie Eitelgold. Und dann stand ein goldenes Bett, auf welchem rosenrote und himmelblaue seidene Kissen und Decken lagen. Und sie nahten sich ihr sehr ehrerbietig und zogen ihr die Kleider aus und die Schuhe von den Füßen und nahmen mir die Krone vom Kopfe und legten sie dann weich ins Bett. Als sie das getan, löschten sie die Lampen aus, bis auf eine, und verneigten sich stumm und schweigend und gingen weg. Und es währte nicht lange, so flüsterte es und knisperte und wisperte es an der Türe. Und die Türe tat sich auf, und der Schlangenkönig kam herein und kroch an Margaretens Bett und lispelte und zischelte ihr leise zu.
»Willkommen, meine auserkorene Königin, willkommen, meine süße Braut. Nun komme ich als dein Bräutigam zu dir, mein süßes Margretchen. Wie ich dir unter dem grünen Baume vorgesungen habe, nun wird alles wahr werden. Oh, komm und nimm mich in deine Arme und drücke mich an dein warmes Herz und küsse mich und hab mich recht lieb. Dann bin ich erlöst und du bist eine reiche und große Königin. Denn ach, das ist mein trauriges Schicksal. So lange muss ich als Schlangenkönig auf der Erde herumkriechen, bis ein unschuldiges Kind mich in Liebe umhalset und wieder in den schönsten Prinzen verwandelt, der ich gewesen bin.« Und er zischelte gar lose und leise und sah sie mit funkelnden Augen an und hob seinen Kopf zu ihr herauf, als wolle er zu ihr ins Bett steigen.
»Fort, du buntes Scheusal! Nein, nimmer, nimmer, nimmer mehr! Und wenn du so schön wärest, als du hässlich bist! Ich will deine Königin nicht werden! Ich will in meinem Leben keinen anderen Bräutigam haben als meinen lieben Jakob!«
Und Schlangenkönig musste sich ducken und fliehen. Und als es Tag geworden war, kamen dieselben weißen Jungfrauen, die Margareten ausgekleidet hatten, und zogen ihr die prächtigsten Königskleider wieder an und setzten ihr die güldene Krone wieder auf das Haupt. Und die anderen im Saale und vor der Türe verneigten sich nun vor ihr und bedienten sie. Und sie ging im Schlosse und im Garten umher und besah sich alle den Glanz und die Pracht. Aber weiter als den Garten konnte sie nicht kommen. Denn es lief eine himmelhohe, kristallene Mauer rings um ihn herum, und seine Tore waren dicht verschlossen. Sie sah aber den ganzen Tag nicht das Geringste vom Schlangenkönig, und das war ihr sehr lieb. Aber an ihren Jakob hat sie viel denken und oft bitterlich weinen müssen. Und sie hat gerufen, mitten in der schimmernden Herrlichkeit, »Ach, mein lieber Jakob, säße ich nur mit dir jetzt in einem schlechten Kleide unter einem grünen Baum, wie viel glücklicher wäre ich! Pfui, der abscheuliche Schlangenkönig! Wie hat er mich verlockt und verführt durch seinen Gesang!« Und als es Nacht ward, führte man sie ebenso wie gestern in ihre Goldkammer und brachte sie ins Bett und löschte die Lampen. Und auch der Schlangenkönig kam ebenso wieder wie gestern und schlich an ihr Bett und flehte, dass sie ihn ins Bett nehmen und liebhaben und Königin werden sollte. Sie aber ward noch viel böser als gestern und jagte ihn mit schlimmen Worten fort. Und Schlangenkönig musste traurig wieder aus der Kammer kriechen und die Nacht wieder auf der kalten, feuchten Erde schlafen. So ging es noch 3 Tage, und Schlangenkönig versuchte noch 3-mal, ob das Kind ihn liebgewinnen und bei ihm schlafen wolle. Sie aber rief immer, »Fort, fort, du blanker, gleißender Gaukler! Jakob wird mein Mann und kein anderer in Ewigkeit!« Mit dem 5. Male waren auch die Proben vorbei, welche Margretchen auszustehen hatte. Und der traurige Schlangenkönig rief nun den Frauen und Dienerinnen zu, dass sie des Schmuckes entkleiden und aus der goldenen Kammer führen mögten. Und sagte zu Margreten, »Nun bist du nicht mehr Königsbraut und kannst es nimmermehr werden, wenn du auch wolltest. So ist die Ordnung des Schicksals hier. Du bist hinfort eine schlechte Dienerin, gehe dazu zu den anderen Dienerinnen und warte der hohen Frau, die da kommen und mich erlösen soll.« Er meinte aber diejenige, welche sich über ihn erbarm und ihn von Herzen küssen und liebhaben und Königin und Herren all dieser Dienerinnen werden würde, welche seine Liebe verschmäht hatten. Und Margarete hatte jetzt ein weißes Kleid an und trug ein grünes Kränzlein und musste mit den anderen jungen Dirnen vor der Türe des Schlosses und in dem großen Saale stehen und warten. Es waren lauter junge Kinder, die Dienerinnen und Kammerfrauen. Keine unter 13 Jahren und keine über 17. Wohl mehr als 150 an der Zahl, alle hübsch und fein. Mit einer jeden hatte Schlangenkönig es ebenso versucht wie mit Margretchen. Aber keine einzige von so vielen hatte sein Flehen erhören und ihn liebhaben wollen. Diese niedlichen Kinder waren nun freilich recht fein gekleidet und hatten der Speise und des Trankes und was sie zum Leben bedurften, voll auf. Auch wurden sie mit keiner Mühe und Arbeit geplagt und konnten den Tag singen und tanzen und oft auch in dem schönen Garten spazieren gehen und sich Blumen pflücken und ihr Vöglein in den Zweigen auf das Allerlustigste singen hören. Aber die Zeit ward ihnen doch herzlich lang in all dieser Pracht, und die meisten waren voll Traurigkeit und Sehnsucht. Die eine sehnte sich nach Vater und Mutter, die andere nach Bruder und Schwester, die dritte nach einem Herz aller Liebsten. Margarete sehnte sich nach nichts als ihrem lieben Jakob, von welchem sie sich so jämmerlich hatte weglocken lassen. Jakob war bald gekommen, nachdem Margarete von Schlangenkönig entführt worden war, und suchte seine Margarete im Walde und auf der Weide bei den anderen Hirten. Er fand sie nirgends, aber die Hirten sagten ihm, Schlangenkönig werde sie wohl weggefangen haben. Jakob hörte auch bald von einem Manne, der da unten am See pflügte, er habe in der Ferne ein Gewimmer gehört. Und das möge die entführte Margarete wohl gewesen sein. Der kleine Jakob war sehr traurig und musste jeden Tag ja eine Stunde an sein Margaretchen denken und immer nach der Insel hinüberschauen, zu welcher sich kein Mensch wagte. Denn es ging die Sage, derjenige müsse gleich des blassen Todes sein, der sich ohne ein sicheres Pfand in dieses Gebiet des Schlangenkönigs wage. Da schaute Jakob traurig und sehnlich hinüber und seufzte, »Ach, Margretchen, Margretchen, warum hast du dir die Ohren nicht zugestopft, als der lügnerische und gleisnerische Schelm sang?« Und rief auch wohl zuweilen für sich, »Halt dich wacker, Margretchen, werde keine Königin, Margretchen!« Das hatte er aber gewiss nicht nötig, denn Margarete war ihm treu wie Gold. Das war ihm aber das Allertraurigste bei dieser Geschichte, wenn er Schlangenkönig über die Wiesen hinschlüpfen sah, in seinem bunten Rock, dass er ihm nichts tun durfte. So waren Jakob 2 Jahre verflossen in Gram und Traurigkeit über seine liebe verlorene Margarete. Da hörte er von einem alten Schäfer einen Rat, wie man verzauberter Prinzen und Prinzessinnen und selbst der Hexen und Hexenmeister Herr werden könnte, und wenn sie noch so schlimm wären. Und Jakob ging flugs in den Wald und hieb sich einen großen, knotigen Dornstock aus einem Dornstrauch, welcher der Kreuzdorn heißt. Und darauf schnitt er noch ein Kreuz aus. Als nun der Schlangenkönig das nächste Mal wieder über die Wiese hinschlängelte, fasste Jakob sich ein Herz und fuhr auf ihn zu, so dass der Schlangenkönig sich verwunderte, was der Bauernbursche von ihm wolle. Denn er war es nicht gewohnt, dass die Leute auf ihn losgingen, sondern dass die meisten vor ihm flohen. Und Schlangenkönig dachte bei sich, »Den Bauernjungen will ich schon jagen, dass ihm die Haare auf dem Kopfe sausen sollen.« Und er richtete sich auf und sprühte Funken aus den glänzenden Augen und streckte die zischende Zunge aus und machte seine Krone auf dem Kopfe feuerrot vor Zorn und zuckte mit dem Rücken, als wolle er auf Jakob springen. Aber Jakob ging ihm fest entgegen und rief, »Komm nur her, Herr Heidenkönig, komm nur her! Ich bin nicht bange vor dir, du sollst schon Gemach lernen!« Und als Schlangenkönig gegen ihn sprang, berührte er ihn nur leise mit seinem Dornstock. Und oh Wunder, Schlangenkönig krümmte sich und wand sich um den Dornstock, wie die Rebe sich um ihren Stab windet. Und Jakob freute sich und rief voller Freude, »Halt fest, mein Prinzchen, ich muss mein Kunststück versuchen!« Und er nahm den Stock und schwang ihn 3-mal um den Kopf, dass er durch die Lüfte sauste. Und Schlangenkönig hielt fest, als wenn er daran gewachsen wäre. »Der Stock ist gut und der Schäfer nicht dumm«, sprach Jakob und fragte Schlangenkönig, »Schlangenkönig, willst du mir Margretchen wiedergeben, so mache ich dich stracks los und du magst hingehen, wohin du willst.« Schlangenkönig aber schüttelte den Kopf. Und Jakob sprach wieder, »So fahr wohl für heute, mein Prinz. Friere die Nacht hier und bedenke dich bis morgen.« Und er nahm den Dornstock und stieß ihn fest in die Erde. Und Schlangenkönig hing darum und das sah gar lustig aus. Den anderen Morgen kam Jakob wieder und sprach zu Schlangenkönig, »Schlangenkönig, willst du mir Margretchen wiedergeben?« Schlangenkönig aber schüttelte mit dem Kopf noch stärker als gestern. Da ward Jakob sehr böse und ging hin und schnitt sich einen frischen Haselstock und sprach: »Ich muss wohl einmal dein buntes Jäckchen fragen, was das zu dem Scherze sagt. Vielleicht gibt mir das eine gescheitere Antwort.« Und er schlug Schlangenkönig auf seinen bunten Rock, dass er sich krümmte wie ein Ohrwurm und die Zunge laut zischelnd ausstreckte. Aber er nickte mit dem Kopfe.
»Jakob, ich will dir mal Gretchen wiedergeben.«
Als Jakob meinte, dass er ihn diesmal genug geschlagen habe, ging er weg und sprach:
»Für heute ist's genug. Bedenke dich bis morgen.«
Den dritten Morgen kam Jakob wieder und sprach zu dem Schlangenkönig:
»Schlangenkönig, gestern und vorgestern fragte ich dich. Schlangenkönig, willst du mir Margreten wiedergeben? Heute kommst du so wohlfeilen Kaufs nicht ab. Heute heißt es, Schlangenkönig, willst du mir Margreten wiedergeben und alle die armen Jungfrauen, die in deinem Schlosse und Garten eingesperrt sind?«
Und Schlangenkönig schüttelte zweimal mit dem Kopfe. Da nahm Jakob seinen Haselstock und schlug ihn unbarmherzig so viel, als er schlagen konnte. So, dass der Schlangenkönig ihn fast jammerte. Aber doch nickte und kopfschüttelte Schlangenkönig ihm kein Ja zu. Da sagte Jakob:
»Heute ist das letzte Mal, dass ich Geduld habe. Du magst hier an dem Dornstock verfaulen, denn du kommst in Ewigkeit nicht los, wenn ich dich nicht löse. Also noch einmal und das letzte Mal. Bedenke dich bis morgen.«
Und als Jakob den vierten Morgen wiederkam, fragte er Schlangenkönig wieder:
»Schlangenkönig, willst du mir Margretchen wiedergeben und die anderen Jungfrauen, dass sie frei aus deinem Gebiete weggehen und eine jede so viel mittragen dürfen, dass sie mit den Händen tragen können?«
Und Schlangenkönig war mürb geworden, denn es hatte diese Nacht sehr gefroren und ihn hungerte und durstete gewaltig. Und auch sah er, dass Jakob einen frischen Haselstock in der Hand führte, doppelt so dick als der vorige. Und Schlangenkönig ließ es diesmal auf den Stock nicht ankommen und nickte dreimal mit dem Kopfe »Ja«. Und Jakob sagte zu ihm:
»Schlangenkönig, schwör mir es bei deiner Seligkeit und bei der Hoffnung, die du hegst, dieser hässlichen bunten Haut einmal ledig zu werden.«
Und Schlangenkönig nickte ihm den Schwur auch dreimal zu. Als dies geschehen war, nahm Jakob sein Messer und schnitt das Kreuz glattweg von dem Kreuzstock, worum Schlangenkönig geschlungen hing. Und in demselben Augenblick glitt Schlangenkönig herunter und ringelte sich im Grase und machte sich die erfrorenen und zerschlagenen Glieder erst wieder ein wenig geschmeidig. Darauf kroch er vor Jakobs Füße und richtete sich auf und senkte sich dann wieder vor ihm, wie ein kluges und gehorsames Pferd sich erst vor dem Reiter zu richten und wieder zu senken pflegt, dass er aufsteige. Und Jakob verstand den Wink, denn er wusste wohl, dass zu der Insel weder Brücke führte noch Nachen ging. Und er zeichnete sich mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes und betete ein Gebet und rief:
»Nun in Gottes Namen!«
Und so schwang er sich auf sein buntes Pferd. Und sausend fuhr Schlangenkönig mit ihm über die Wiese dahin, und in einem Hui hatte er ihn über das Wasser getragen. Schlangenkönig sprang nun gegen das eiserne Gartentor, welches kein anderer öffnen konnte als er. Und das Tor tat sich sogleich auf, und sie beide gingen hinein. Da fand Jakob seine Margarete wieder. Und wie sich die beiden gefreut haben, wer will das beschreiben? Aber unendlich ward der Jubel im Schlosse und Garten und klang und brausete aus allen Stimmen zum Himmel, als Jakob verkündete: Alle eingefangenen Jungfrauen sollen nun wieder frei sein und mit ihm und Margareten aus dem verzauberten Schlosse und Garten ziehen. Und er hieß die hübschen Kinder sich tummeln und einpacken, was jedes mitnehmen wolle. Denn in 2 Stunden solle die Reise von der Insel vor sich gehen. Und sie liefen, die eine hierhin, die andere dahin, und waren sehr geschäftig. Aber Schlangenkönig war sehr traurig und sah es mit weinenden Augen an. Und als Jakob ihn so traurig sah, jammerte ihn seines Schicksals und dass er in dem scheußlichen Schlangenrock gehen musste, wegen seiner früheren Sünden und Schulden, bis ein unschuldiges junges Blut sich über ihn erbarmte und ihn lieb hätte. Und er tröstete ihn und sprach, »Schlangenkönig, sei du nur nicht traurig, dass diese alle von dir gehen und wieder zu den ihrigen reisen wollen. Denn von diesen allen kann dich ja doch keine einzige mehr erlösen. Und dass sie dir das Schloss ein bisschen leer machen, das schadet dir ja auch nichts. Du behältst immer noch Schätze und Herrlichkeiten genug. Du jammerst mich, und ich will dir darum noch einen guten Rat geben, und den verschmähe nicht. Lass dein trotziges und herrisches Wesen fahren, und sei nicht so klug und listig. Denn mit Klugheit und List richtest du es nicht aus, das hast du wohl lange merken können. Und obgleich du der Schlangenkönig heißeste, bist du gewiss nicht verwandelt worden, dass du ein Herr sein sollst, sondern ein Diener sein sollst. Und dien sollst du lernen in Reue und Buße über deine begangenen Sünden, damit derjenige sich über dich erbarme, welcher der Herr aller Könige ist. So ist es gemeint mit dem bunten Schlangenrock, den du tragen musst. Du sollst demütig und gehorsam werden, so magst du noch wohl Liebe und Erlösung finden. Aber ein trotziges und listiges Herz, das keine Demut hat, kann auch keine Liebe in der Brust haben. Und wie kannst du glauben, dass ein junges, unschuldiges Herz den Schlangenkönig umarmen soll, wenn es ihm nicht anmerkt, dass Liebessehnsucht und Frömmigkeit in ihm wohnt? So sprach Jakob ganz beweglich zum Schlangenkönig. Und als die Jungfrauen und Margarete fertig waren, da rief er, »Tu uns auf, Schlangenkönig!« Und Schlangenkönig stieß mit dem Kopf gegen das Eisentor des Gartens, und es sprang weit auf. Und sie gingen alle heraus, und Schlangenkönig ging mit ihnen. Als sie nun an das Wasser kamen, war da weder Brücke noch Nachen. Und Jakob sprach, »Hurtig, Schlangenkönig, mach Anstalt, mach uns die Brücke fertig!« Der Schlangenkönig aber konnte es nicht lassen. Er brauchte wieder eine List und spannte ein dünnes, glänzendes Spinnwebchen wie einen Bogen über das Wasser von einem Ufer zum anderen und sprach lächelnd, »Ich kann euch nicht helfen. Dies ist die einzige Brücke, auf welcher man von dieser Insel über den See kommen kann.« Er hoffte aber in seinem Herzen, es werde niemand darauf treten, aus Furcht zu ersaufen. Und so werde er durch diese Feinheit alle die Jungfrauen glücklich dabehalten als Dienerinnen und den Jakob obendrein als Diener. Aber Jakob hatte von solchen Kniffen der Geister schon oft gehört, nahm sein Margretchen an die Hand und rief, »In Gottes Namen, alle mir nach!« Und so sprang er auf die dünne Spinnwebbrücke und Margretchen mit ihm. Und in demselben Augenblicke legte sich die Spinnwebenbrücke als die schönste und breiteste Marmorbrücke über das Wasser, und er und Margretchen und die anderen Jungfrauen gelangten glücklich hinüber. Und als sie alle am Lande waren, war die Brücke in der Sekunde wie versunken, und man sah keine Spur mehr von ihr, auch nicht einmal das Spinnwebenfädchen. Und sie waren alle froh, aber erstaunt, und sahen und hörten nichts als ein leises Wimmern hinter sich. Das war wohl der Schlangenkönig, der über seine schönen Jungfrauen weinte. Jakob lief nun über die Wiese hin mit seinem Margretchen und mit der schneeweißen Jungfrauenschar, die er erlöst hatte. Sie zogen jubelnd und jauchzend in Torstorp ein. Und alle Leute sind entsetzt gewesen über diesen Geschichten und haben lange erzählt von Jakobs Abenteuer in allen Landen und haben die Ausführung der schönen Jungfrauen aus dem Zauberschlosse Jakobs Auszug genannt. Die feinen jungen Dirnen haben zu Jakob und Margretchen freundlich Ade gesagt und sind weggegangen und glücklich wieder zu den ihrigen gekommen. Und weil sie sich Gold und Silber und kostbare Kleider aus Schlangenkönigs Schlosse mitgebracht hatten, so haben sie alle gar bald junge und hübsche Bräutigame gehabt. Und Jakob ist der Bräutigam seiner Margrethe geworden. Und sie haben bald eine lustige Hochzeit gehalten. Sie sind aber hier in Torstorp nicht geblieben. Denn die Nachbarschaft der Insel, wo Schlangenkönig hauste, deuchte ihnen zu gefährlich. Sondern sie sind weiter zurück ins Land hinaufgezogen und haben sich da für die mitgenommenen Schätze ein schönes Gut gekauft und in Freuden gelebt. Von dem Schlangenkönige und ob er seitdem erlöst worden, haben sie nie wieder etwas gehört. Von der kleinen Meerjungfer, die falsch sang. Ein junger Arzt in einer alten Stadt hatte seine liebe Frau verloren. Darüber wollte er vor Gram vergehen. Sie war die schönste und beste Frau der Welt gewesen. Sein Liebstes. Keine konnte so lustig lachen. Keine konnte so verständig und ernst reden. Keine war so fleißig und flink und hatte dennoch immer Zeit zu allem. Des Arztes Mutter war früh gestorben. Kein Mensch hatte ihn seitdem lieb gehabt wie nun die Frau. Über die Maßen froh waren sie gewesen, dass sie einander hatten. Ein kleines Haus war ihnen eigen. Auch ein liebes kleines Kindchen hatten sie gehabt. Aber das hatte die sterbende junge Mutter gleich mitgenommen. Kaum eine Stunde hatte es gelebt. Nun sollte der Herr Doktor wieder seinem Beruf nachgehen, aber das war ihm ganz unmöglich. Er dachte an nichts als an die tote Frau. Tag und Nacht, jede Stunde, jede Minute. Immer war es ihm, als müsste er sie rufen, als müsste sie kommen, und sie kam doch nicht wieder. Sein schönes Haus schien ihm ganz verödet. Er lief von einem Zimmer zum anderen. Er saß an ihrem Nähtisch, an ihrem kleinen Schreibtisch, an ihrem Bett. Nein, so konnte es nicht weitergehen. Er musste doch einmal Ruhe finden. Schon seiner Kranken wegen musste er sich doch fassen. Aber es ging eben nicht. Der Schmerz war zu groß, unerträglich waren die Stunden. Da gab ihm sein Verstand den Rat, er möge es doch einmal mit einer Reise versuchen. Seit seinen Knabenjahren liebte er leidenschaftlich die See. Nie hatte er sich satt sehen können an ihrem unendlichen Wellenspiel, nie sich satt hören am Liede der Wellen, jenem Lied, das wohl einmal sanfter und zarter und das andere Mal milder tönt, aber nie einen Missklang hat und das einem so tief zu Herzen spricht. Seine wichtigsten Entschlüsse hatte er als Knabe und junger Mann an der See gefasst. Wie oft war er aus seiner Heimatstadt, die nicht so weit von ihr entfernt war, dahin gewandert. Die See hatte ihn ermutigt und begeistert, zu allem Guten gestärkt, zu allem Rechten gestellt. Er hatte sie genossen in Sturm und Ruhe, im Schwimmen und Segeln und Rudern, in übermütiger Lust. Und nun sollte sie ihn trösten. Er brauchte so sehr einen starken, tröstenden Freund. Als der Entschluss einmal gefasst war, setzte er die Reise schnell ins Werk. Er bat einen Kollegen, ihn bei seinen Kranken zu vertreten, bis er selbst sich wieder ruhig genug fühlte, um wieder ihr Helfer zu sein. Er wählte die rascheste Reisegelegenheit. Und im Mittagssonnenschein stand er am Strande. Vom äußersten Punkt der Mole aus blickte er hinaus auf die blitzende, unruhig bewegte Fläche. Mit ganzer Seele lauschte er auf die urewige Sprache der Wellen und Wogen. Die See sang ein lautes, brausendes Lied. Aber das Lied brachte dem traurigen Manne keinen Frieden. Nein, er wusste nicht, woher es kam, nicht woran es lag. Die Musik des Meeres schien nicht mehr die herrliche, reine. Er konnte sie kaum hören, so weh tat sie seinem Ohr und seinem Herzen. Ein falscher Ton ging durch, störte alle Harmonie. Irgendwo fehlte es. Irgendetwas stimmte nicht. Ein Misstönen, das nie vorher dagewesen war, klang aus jedem Wellenschlag. Ganz leise war's. Aber die Musik war eben nicht mehr rein. Der Mann litt durch sie, litt noch mehr als zu Hause. Eine quälende Unruhe trieb ihn vom Strand in die Dünen, von den Dünen wieder an den Strand, trieb ihn im Boote weit hinaus auf die hohe See und wiederum uferwärts. Vielleicht, dachte er jeden Tag, geht's morgen besser. Aber es ging immer schlimmer. Der Sang der Wellen war ihm immer unerträglicher. Gerade heraus schreien hätte er können, so weh tat er ihm. Als vernünftiger Mensch biss er aber einfach die Zähne zusammen und beschloss endlich die Heimkehr. Noch einmal stand er eines Abends am Strand, und dann ging er hoffnungslos und müde in die Dünen hinein, dem Dorfe zu. Stumm packte er sein Reisezeug, trauriger als er gekommen, hoffnungslos traurig, fuhr er heim. Die See hat ihm nicht geholfen. Er grübelte viel darüber nach, wie das kam. Es war aber ganz einfach und natürlich zugegangen. Nämlich so. Eine kleine Meerjungfer in einem Königreich auf dem Grunde der See war daran schuld. Sie sang falsch im Chor der Meeressänger und Meeressängerin, dem sie zugehörte. Zum ersten Mal seit Millionen nächsten Namen, deren jedes wieder Millionen Menschenjahre zählt, sang eine Stimme in einem dieser großen Chöre falsch. Das Jüngferchen war noch sehr jung und so lieblich und fein und durchschimmernd, als wenn man eine Perle zerblasen hätte, und ein Mädchen wäre nun daraus geworden. Dazu war sie auch noch eines Meerkönigs letztes, geliebtes Kind, die berühmteste Schönheit in der ganzen Meereswelt, in der sehr selten noch neue Kinder geboren werden. Es blieb eigentlich immer und immer, wie es war. Nur die Könige bekamen, wenn sie es sich sehr wünschten, etwa alle Millionen Jahre noch ein Kind. Dafür ging dann einmal eine ganz alte Meeresgreisin, allmählich und unmerklich in Schwamm und ein ganz hutzeliger Meergreis in Korallen auf. Dieses jüngste Meerkönigstöchterlein hatte noch etwa ein Dutzend schöner Schwestern. Sie war aber doch die allerreizendste. Trotzdem war sie der größte Gram und Kummer ihres Vaters, das Entsetzen sämtlicher Lehrer und Kapellmeister der Meereswelt. Denn was noch nie vorgekommen war, das kam nun vor. Die entzückende Prinzessin war faul. Die entzückende Prinzessin wollte nicht lernen, richtig zu singen. Das Singen aber war das Einzige, was man überhaupt in den Mehrbildungsanstalten zu lernen hatte. Alles andere Wissen kam von selbst, floss einem durch die Wellen überall herzu. Jeder Mann wusste überall, in jedem Winkel jedes fernsten Königreichs, ohne je dort gewesen zu sein, Bescheid. Auch das richtige musikalische Gehör war angeboren. Reinsingen war selbstverständlich. Aber es gab doch Vorschulen und Schulen, Gymnasien, Lyzeen und Universitäten, alles für die Ausbildung im Gesang. Zum schönen Zusammenklang wurden die Stimmen gebildet. Sie wurden geübt, vom leisesten Piano zum lautesten Fortissimo schwellend überzugehen. Die hohen, klaren Stimmen wurden zum Gegengesang zu den tiefen, starken eingeübt. Ganze Orchesterwerke, große, schwierige Chöre wurden eingeübt. Es war ein Leben des Sanges und Klanges, wie man sich's gar nicht denken kann. Ein Musizieren und halblautes Üben, sogar oft noch nachts im Traum. Ein Auf und Ab von Übungen und Tonleitern, alles im Einklang. So, dass das ganze Meer ein einziges harmonisches Singen und Klingen war. Sogar noch im wildesten Brüllen, Toben und Brausen. Und nun, in all der ewigen Harmonie, auf einmal dieses Kind, diese Prinzessin. Sie mochte nichts von Singen hören. Sie war die Erste, die ganz aus der Art geschlagen war. Das machte wohl, weil man sie gar zu sehr verzog. Gar zu viel Wesens mit ihr machte, seit sie mit den weißen, schwebenden Füßchen den ersten Schritt auf dem silbernen Sande des Meeres getan hatte. Aber am meisten, nein, vielleicht einzig und allein, war die alte Amme schuld. Die war wohl gar zu alt geworden mit der Zeit, nahe wahrscheinlich am leisen, allmählichen Auflösen. Da dachte sie viel zurück, da fielen ihr die uralten Geschichten und Märchen ein, deren Erzählen eigentlich streng verboten war. Am strengsten verboten waren die Menschenmärchen. Es lebte so eine dunkle, eigentümliche Ahnung, als sein sie eigentlich war, als befände sich über der Meereswelt noch eine andere, eine Luft- und Sonnenwelt, in der Nelken und Rosen blühten. Ganz anders als die Meernelken und Meerrosen, in der das Wasser nur in Rinnen und Becken stünde, über die weiße Segelschiffe die Wesen trüge. Und die Wesen lebten ganz kurz, obgleich es auch ihnen lang schiene. Viele, viele würden täglich geboren, es wimmelte von ganz Kleinen. Und die Großen liebten die Kleinen, und die Kleinen liebten die Großen über die Maßen innig. So etwas könne man sich unter dem Meere gar nicht denken. Am herzinnigsten liebten sich immer je zwei junge Große, Mann und Weib. Wenn so zwei auseinander müssten, das wäre immer ein Schmerz, als wäre die ganze Welt auseinandergerissen. Und doch käme es, ach, gar so oft vor. Denn aus Geburt und Liebe und Tod bestände in der Hauptsache das Menschenreich. Der Tod ende die Menschenleben, wie es ihm einfiele, treffe jung und alt, täglich müssten viele Menschen sterben, und die, die sie geliebt hatten, blieben an Leib und Seele grausam verwundet zurück. Aus diesem großen Menschenmärchen erzählte die alte Amme dem Prinzesschen, die atemlos lauschte, viele einzelne Beispiele und Geschichten. Sie wusste längst selbst nicht mehr, von wem sie die Sachen wusste. Alle diese Geschichten von Finden und Sehnen, von Trauer und Seligsein, von Liebe und Tod der Erdenmenschen. Und dadurch wurde das Prinzesschen ganz versonnen und versponnen. Am liebsten saß sie irgendwo in einem goldenen Winkel des Schlosses und träumte und sann. Das war aber genau so, als wenn bei uns Menschen jemand verhungert wäre aus Liebe zu Märchen. Ohne Singen musste man im Meerreich einfach verwelken, verschwinden, vergehen. Und dass man nicht sang, das gab's einfach deshalb nicht. Die Prinzessin war in dieser Art die allererste. Sie hätte die Gesangsstunden einfach vergessen, hätten die Schwestern sie nicht in ihrem Traumwinkel aufgespürt und mit Gewalt hervorgezogen.
»Schnell, schnell, schnell, oder wir kommen zu spät zur Singstunde«,
drängelten sie immer in des Prinzesschens stille Gedanken hinein. Sie fassten sie an der Hand und schwebten mit ihr davon. Die Lakaien, die von etwas schwererem Stoff waren, prusteten luftschnappend hinterher. So ging's immer noch gut. Knapp vom ersten Aufschlag des Taktstockes war man zur Stelle. Natürlich ganz vorn. Die Älteren, 8 waren es, behielten die Jüngste womöglich in ihrer Mitte. Nämlich, um das Unerhörte und Schreckliche mit ihren eigenen süßen und vollen Stimmen zu verdecken. Aber es half nichts. Es war da. Es war wahr. Es war nicht mehr zu verleugnen. Die Kunde davon setzte sich schon fort bis in die fernsten Winkel des Meerhalls. Die Prinzessin sang falsch. Ganz verlegen, mit einem Gesicht, als wollte er sich am liebsten selbst zerreißen, hatte der Kapellmeister sie zuerst auf ihren Fehler aufmerksam gemacht. Ein Flüstern und Starren, ein Aufrauschen des Entsetzens war um sie her. Sie merkte es kaum. Ihr war es ganz egal. Sie sang ruhig weiter. Misstöne und Misstönchen. Da wurde sie in einer offenen Ansprache vor dem ganzen Chore ehrlich und mutig getadelt. Der Kapellmeister zitterte und war leichenblass. Er müsse sich ja unter den Boden des Meeres schämen. Sie verderbe nicht nur seinen eigenen Reinchor, sondern überhaupt sämtliche Meereschöre. Denn bis in die fernsten Enden der fernsten Königreiche höre und empfinde man den falschen Ton. Er hätte schon Fernsprecheranfragen von allen Kollegen aller Meeresteile bekommen, was denn um Himmels Willen los sei. Ja, das Prinzesschen hätte eigentlich vor Scham zerfließen müssen. Aber diese Rede focht sie auch nicht weiter an. Die ganze Sache machte ihr nicht den geringsten Eindruck. Sie war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, viel zu sehr in ihr Träumen versunken. Nicht einmal, als ihr Vater sie vor versammeltem Volk vor seinen Thron berief, erzitterte sie. Sie nickte wohl zerstreut bei seiner donnernden Strafrede und machte ein Mäulchen, was Besserungsvorsätze andeuten sollte. Aber sie sang bodenlos falsch weiter mit ihrem feinen Stimmchen. Nun wurde schon im Volk erwogen, sie einfach nicht mehr singen, das heißt, also sie sterben zu lassen. Murrend und murmelnd forderte dieser und jener alte Gesangsprofessor diesen Beschluss schon erbarmungslos vom allgegenwärtigen König und Herrn. Da fiel der alten Amme aber noch ein Ausweg ein, in ihrer kolossalen Angst, dass ihre Übertretung des Märchengebotes, der Grund der prinzesslichen Zerstreutheit, an den Tag kommen könne. Nachdem sie sich schon beinahe in einen Schwamm verwandelt hatte vor lauter Grübeln und Sinnen, kam ihr zum Glück noch einmal der rettende, scharfe, klare Verstand. Man müsse die Prinzessin einmal hellen Blickes einen Augenblick in die Welt der Menschen hineinsehen lassen, fiel ihr ein. Die Uramme behauptete nämlich vor ein paar verschwiegenen Nixenfreunden steif und fest, das Märchen von den Menschen sei wirklich nicht erfunden, sondern entschieden wahr. Man müsse einfach ein Flugwerkzeug bestellen, eine mächtige Luftblase, in der sie mit Prinzessinhoheit aufsteigen könne, höher, als man bisher gestiegen sei. Sie wolle sich recht gern opfern, um ihren Liebling flugs einmal die Welt da oben blicken zu lassen. Sie wusste plötzlich, nach vergessener Überlieferung mit deutlich und klar erwachter Erinnerungskraft, wie sie alte Leute manchmal haben, die Sache sei so. Jeder, der da hinaufkäme und in der Schein einer gewissen Leuchtkugel Sonne benannt berühre, müsse sofort in Schaum zerfließen und vergehen. Deshalb sollte eben jenes Märchen durchaus totgeschwiegen werden. Nun sei sie selber ja nächstens sowieso am Verschwammen. Ob sie stattdessen in Schaum zerfließe, sei ihr gleich. Sie wolle als Schaumwelle im Moment ihres Zerfließens ihr geliebtes Prinzesschen einhüllen und eingehüllt in die Höhe halten, dass das teure Kind ohne eigenen Schaden einmal um sich blicken könne im Menschenreich. Prinzesschen solle ihr nur versprechen, dass sie sich dann bemühen wolle, richtig zu singen. Weiter nichts. Voller Entzücken sagte die Prinzessin ja, als sie von dieser Sache hörte. Mitleid mit der Amme war weiter nicht nötig. Es war nicht so im Meeresreich, dass man sich über die Millionen Alten härmte, die ganz sanft in einen anderen Naturzustand übergingen. Im Allgemeinen wusste man so gut wie gar nichts von Gefühl. Aber doch durchlebte die Prinzessin eine Regung stürmischer Freude, als die Luftfahrt im glasklaren Ballon am anderen Tage vor sich ging. Es kam alles, wie die gescheite Alte es gesagt hatte. Im Zerfließen und Zersprühen hielt sie ihren holden Pflegling noch mit festen Armen in die Höhe. Sie hüllte ihn ein in sich selbst, in ihre ganze Liebe, die kühle, blitzende, stäubende Gischt, in der ihr alter Körper sich bei der Berührung mit der Welt auflöste. Und durch den schönen, blitzenden Schleier, in den sie zerstob, sprach sie mit ihm. Sie sprach, »Liebling, nun schnell, schnell! Mir wird so eigen überglücklich in diesem aufopfernden Zerstieben, dass ich fürchte, nicht mehr viel reden zu können. Sieh den Strand entlang, da links, im goldenen Sande, was da wimmelt und kribbelt und tollt und lacht, unter wimpelnden Fähnchen in ganzen Haufen, das sind Menschen, groß und klein, jung und alt. Sieh hin, sieh dich satt, sieh nach rechts, nach links, Prinzesschen, nach links, dort sind die Glücklichen, das rechts ist ein Unglücklicher.« Tja, da hatte die blitzende Schaumwelle aber gut reden. Prinzesschen hatte nur eine Minute nach links gesehen. Dann sah sie mit weit aufgerissenen Augen nach rechts, nur nach rechts, extra nach rechts, wie wohl alle Prinzesschen es getan hätten, wenn Kinderfrauen etwas so bestimmt verboten. Den menschenleeren, einsamen Strand entlang sah sie, unverwandt. Eine einzige, einsame Gestalt stand dort, weit, weit draußen. Unendlich weit entfernt von den Lachenden, unbeweglich, wie sie nie etwas gesehen hatte. Der Prinzessin tat plötzlich im bisher gefühllosen Herzen etwas reißend weh. Sie sah den Einsam sich dann mit plötzlichem Entschluss vom Strande abkehren, dem Lande zuschreiten. Langsam, müde, tot allein.
Was ist mit ihm? Und wie wird mir? Warum geht der Mann so wie beladen?
Fragte angstvoll flüsternd die Prinzessin. Der Meerfrau brachten im Moment ihrer Auflösung alle Wellen von nah und fern, die des Wassers, die der Luft und noch viele andere, viel feinere, viel wunderbarere, die wir Menschen noch nicht kennen und nicht spüren, jede erwünschte Kunde. Im letzten Zerrauschen rannte sie es dem Liebling noch flüsternd zu. Jener Einsame dort sei ein Mann, dem seine junge Frau gestorben sei. Er sei traurig. Durch einen Tropfenregen erklärte sie ihr rasch noch dieses Wort. Er habe Tröstung suchen wollen im Rauschen der See. Aber die See habe unrein geklungen. Ihr falscher Gesang sei daran schuld gewesen, der habe ihm vollends die Seele zerrissen.
»Mach's wieder gut, wenn du kannst«,
sagte die Alte noch ganz leise. Dann hat sie schon lauter Schaum ihr Herzenskind noch hupp in die kugelige Glaskutsche gehoben. Ein Griff und ein Druck, und die Kugel sank sanft und zart. Prinzesschen träumte nicht mehr. Prinzesschen war ganz wach. Ihr Herz klopfte, ihr Gesichtchen war heiß, sie war erregt wie noch nie ein Meerwesen. Hatte sie doch in wenigen Sekunden alles kennengelernt, alles gesehen oder doch geahnt und erkannt, woraus das Menschenleben besteht und was sie aus dem Märchen vernommen. Lachen und Weinen, Liebe, Sehnsucht, Not und Tod. Und auch die Schuld. Ihre eigene schwere Schuld war ihr blitzhell aufgegangen. Ein unglücklicher Mensch war noch unglücklicher geworden durch sie. Von Beschämung gebeugt wie eine kleine verregnete Lilie stand sie eine kleine Weile später vor ihres Vaters Thron. Sie warf sich ihm zu Füßen und rang die zarten Hände, sie gestand ihm, dass sie auf der Welt gewesen sei und was sie gesehen habe. Sie habe einen Menschen unglücklich gemacht und müsse das büßen. Sie rief wehklagend, nun könne sie erst recht nicht reinsingen. Er solle sie doch aus dem Reiche verstoßen. Dann würde alles gut. Und vielleicht finde sie einmal jenen Ärmsten und könne ihm ein wenig helfen und dienen. Da hat der Monarch wohl ein bisschen Einsprache erhoben, aber doch nur matt. Dieses Klagen und Schreien war ihm höchst widerlich. Er hatte sein Kind ja lieb, aber doch nur etwa ein Millionstel so lieb, wie Menschen Väter ihre Töchter haben. Nach einigen Beratungen mit seiner Gattin und den Ministern ließ er die Entartete ziehen. In geheimer Unterredung hat ihr aber die kühle Frau Mama erst noch etwas mitgeteilt. Nämlich, sie müsse, wenn sie zu den Menschen gehe, nach 70, höchstens 80 Menschenjahren sterben. Vielleicht noch eher. Sie werde Liebe und Glück kennenlernen, aber hauptsächlich Sorge, Mühe und Arbeit. Das solle sie sich ja überlegen. Das Prinzesschen aber lachte nur. Sie klatschte in die Hände. Sie freute sich. 16 oder 17 Jahre später lernte der Arzt, der seine Frau so jung verloren hatte, auf einem Gute bei Freunden ein Mädchen kennen, deren sanftes, heiteres Wesen ihn innig anzog. Sie war die Pflegetochter reicher Leute, die Waise armer Fischer an der See. Aber ihre Eltern waren so jung gestorben, dass sie so recht eigentlich gar nicht wusste, von wem sie stammte. Als der Arzt, der damals schon ein berühmter, herrlicher Helfer der Menschheit war, sie sah, strömte ein Gefühl durch sein Herz, als könne er noch einmal ganz glücklich werden. Über des Mädchens Gesicht aber ging bei diesem ersten Sehen ein Strahl wie von ganz seltsamem Wiedererkennen. Der Arzt war ja der, um dessen Willen sie aus der Meerestiefe auf die Erde gekommen war. Sie war ja die Prinzessin, die falsch gesungen hatte, wenn sie es auch selbst nur noch ganz dämmerhaft wusste, als hätte sie es in ganz ferner Zeit einmal geträumt. Es kommt nämlich ein merkwürdiges Vergessen über die Meerleute, wenn sie auf die Erde gehen. Der Arzt hat das liebe Mädchen geheiratet. Sie wurde die glücklichste Frau und Mutter und hat Glück und Leid treulich mit ihrem Manne geteilt. Die beiden sind viel gereist, und zwar ging es auf des Mädchens Bitte zuerst an die See, die der Mann in all den Jahren nicht wiedergesehen hatte. Nun wurde sie aber wieder seine treue Freundin. Er konnte sich nicht satt hören an ihrem Rauschen. Das klang wieder rein, rein wie seit der Erschaffung der Welt. Natürlich doch, die kleine Meerjungfer, die falsch sang, war ja zu seinem Glück, ohne dass er dies wusste, für immer da unten hinausgeworfen worden.